Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Leute, über 6,5 Abteilungen Basketball, lose Wochen sind ins Land gegangen, sind drüber geschwappert über Basketball-Deutschland. Es ist an der Zeit, dass wir das wieder ändern. Herzlich willkommen zurück zur ersten Folge nach der Sommerpause, in der wir gleich zu Beginn Basti Ulrich und Per Günther sind mit in der Leitung, die allerwichtigste Frage klären. Denn ich gucke hier gerade raus aus meinem Arbeitszimmer in die glühende Sonnenkugel, die hier uns alle herniederbrennt. Basti und Per, ich hoffe auch, dass ich zwei sehr unterschiedliche Antworten von euch beiden bekommen werde. Was, das klären wir jetzt hier an dieser Stelle ein für alle Mal, was ist die perfekte Temperatur? Was ist die optimale Temperatur zum Leben für euch? Ulle, leg vor.
Es kommt darauf an, wie man den Bereich Leben generell definiert.
Und nein, was Ulle, du kommst hier eiskalt rein. 600 Wochen nichts gesagt. Und dann, was ist die Temperatur? Das ist quantifizierbar. 26,5 Grad wäre die korrekte Antwort gewesen. Und jetzt kommst du mit irgendwelchen Unterscheidungen.
Nein.
Ulle,
nein,
straf
nein.
dich bitte. Es geht wieder los. Come on, Alter.
Ich bin ab 30. Ich bin Hot Take, was im Sinne des Wortes. Ich bin für ab 30 gut zu haben.
Was?
Hätte ich niemals gedacht. Ich hätte gedacht, no Ulle ist jetzt so ein richtiger Anti-Mainstream, so ein 12 Grad ist es. Ist
nein, um Gottes Willen. Nein.
Ab 3, also okay, das ist tatsächlich das eher, also allein, okay, jetzt bin ich doch froh, dass ich die Frage gestellt habe und nicht direkt seriös angefangen habe, wie ich auch kurz darüber nachgedacht habe, es zu tun. Ab 30 hätte ich, man kann da einen Case für machen, glaube ich. Es gibt Menschen, die ich kenne, die, aber hätte ich nie und nimmer gedacht, dass Basti Ulrich ein 30-Plus-Typ ist. Finde ich mega.
Doch, so mein Temperatur- und Altersschnitt. Also sowohl Temperatur als auch Menschen. Ab 30 wird's gut.
So, da ist er doch. So,
er hasst Kinder und er hasst die Kälte, alles klar. Ja.
Aber du hast ihn einmal angespitzt und jetzt hat er doch direkt schon den ersten zitablen Satz geliefert. 26,5 Grad, sagst du, in dem Bereich wäre ich, glaube ich, auch so unterwegs gewesen. 25, 26 Grad, leichte Brise. Das ist der Vibe, in dem man leben sollte, oder?
Mhm. Wie heißt, bei welcher Temperatur ist denn das deutsche Basketball-Nationalteam gerade?
Mhm. Ah, das ist natürlich eine Brücke, die kann man ja nicht anders setzen. Das werden wir jetzt versuchen rauszufinden in den kommenden wie viele Minuten auch immer. Wir haben uns das hier so überlegt als so leichten, wir machen so einen Aufgalopp. So, wir machen nochmal, jetzt alle erstmal wieder reinkommen, Handtuch liegt, alle wieder reinkommen und dann kurz vorm Turnier machen wir eine richtig schöne, dicke Preview dann auch nochmal, wenn die Kader alle feststehen. Und jetzt gucken wir mal, es gibt ja einige Sachen noch aufzusammeln, die links und rechts passiert sind, während wir dann doch mal ein bisschen durchgeatmet haben. Erweiterter Kader, DBB steht fest, wir haben jetzt die ersten beiden Testspiele gesehen. Oh, Temperatur, DBB, Team oder sagst du Basketball Deutschland an sich? Jetzt in
diesem nee, Team.
Okay. Team, keine Ahnung. Team. Na gut, da müssen wir jetzt definieren. Also ich wäre so, also bei noch so leicht unter 20, würde ich mal sagen. Oder?
Okay.
Aber dann sind wir ja noch nicht so weit von meiner Optimaltemperatur entfernt.
Nein, das ist jetzt was anderes. Wir streichen jetzt mal den Benny-Gedanken. Wir streichen Jahr, sagen wir mal, Halbfinale gegen Frankreich bei den Olympischen Spielen. Das sind 37 Grad.
Okay.
Das sind 37 Grad. So, wo sind wir jetzt? Wo sind wir nach zwei Spielen gegen die Slowenen?
Ja, dann sind natürlich.
Wie warm ist das Team?
Dann sind unter 20 natürlich.
Dann ist es schon recht kühl, aber.
Ja, nee. Dann ist es eine andere Relation. Dann sage ich, was denn? Was sage ich denn? 24, 25 Grad, sowas vielleicht. Irgendwie mit den ganzen Verletzungen noch und angeschlagen hier und Dennis nur ein Spiel gemacht und so weiter. Daniel Theiss noch nicht dabei gewesen. Ich finde, da können wir noch gar nicht viel bei viel mehr Temperatur sein, wenn wir das Team an sich nehmen. Oder hältst du dagegen?
Also, naja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Vielleicht verlassen wir irgendwann diese komische Metapher. Ich meine natürlich auch das Gruppenspiel gegen Frankreich, oder zumindest das erste Viertel nur in dem Halbfinale gegen Frankreich. Also, ich sag mal so, Basti hat mir ja erzählt, dass wir auch mal gegen Schweden so ein schwaches letztes oder ein schwaches Vorbereitungsspiel gespielt haben. Ich kann mich daran erinnern, Benni, dass wir uns 2023 die Augen gerieben haben in der Vorbereitung, weil wir dachten, was geht diese Mannschaft für ein Tempo? Wie kann es sein, dass gefühlt sie in, also sie haben vielleicht 10 schlechte Minuten gespielt in der gesamten Vorbereitung, ja, 2023.
Das stimmt. Ja, das stimmt.
Und von dem sind wir natürlich jetzt sehr weit entfernt. Es sind erst 2 Spiele, es ist ein neuer Trainer, der Kader ist nicht komplett. Es gibt natürlich 1000 Gründe dafür, aber also ich finde schon, dass man das, wir sind jetzt nach den 2 Spielen, war man schon so, dass man sagen kann, so und so. Also es ist jetzt eine normale Vorbereitung, es ist ein normales Team. Das sind die Sommer, die wir von allen anderen Basketballnationen kennen. Es muss sich ein bisschen gerade rücken, wer schon dabei ist, wer schon fit ist, was gespielt wird. Und dann irgendwann bist du hoffentlich, wenn das Turnier losgeht, bist du vorbereitet. Wir hatten einfach diesen verrückten Zustand, dass wir eine Nationalmannschaft gesehen haben in den letzten Jahren, die einfach von Sekunde 1 den Laserfokus in den Augen hatten und einfach gespielt hätten, als wäre es ein Spiel um eine Medaille, egal gegen wen. Dieses alte, wir können nochmal dieses China-Spiel in Hamburg heranziehen, beim Supercup vor 2 Jahren, wo sie mit 40 vorne waren und die waren, haben übers ganze Feld gepresst und gefühlt sind sie jedem Ball hinterhergeflogen. So, das war das, was wir erleben durften. Und das ist jetzt der erste Sommer, wo es einfach gefühlt wieder Basketball-Realität herrscht, so habe ich das Gefühl.
Ja, was alles erklärbar ist. Wir können tatsächlich vielleicht einfach das Thermometer mal kurz zur Seite legen und den Ball zu Basti rüberschubsen. Wir gehen gleich wirklich dann noch so in, versuchen schon mal so ein bisschen in erste Details reinzugehen, aber wirklich erstmal generell, du hast dieses zweite Spiel gegen Slowenien ja auch mit Per zusammen in der Halle dann gesehen. Da hat man auch nochmal einen anderen Eindruck immer, finde ich, als wenn man es vom Fernseher kommentiert. Was sind so die ersten Gedanken, die du mit rausgenommen hast jetzt aus diesen beiden ersten Spielen?
Also ich würde es tatsächlich nochmal rückbeziehen auf die Vorbereitung vor 2023, weil ich den Spielverlauf von dem zweiten Slowenien-Spiel eben genau so ähnlich finde wie dieses Testspiel. Das war damals der erste Test in Bonn gegen die Schweden. Das war die Verabschiedung von Robin Benzing. Dieser Zeit verdanken wir auch den legendären Per-Günther-Tweet mit dem vollen Benzing. Und das war anlässlich dieses Spiels und da war es genauso. Also da hatte man im zweiten Viertel, ich weiß gar nicht mehr, 15, 16 geführt, dann im dritten Viertel den ganzen Vorsprung wieder aufgegeben, lag sogar zurück und hat dann im letzten Viertel angezogen und das Ding dann letztendlich relativ deutlich im Ergebnis mit 19 heimgefahren. Es war aber gar nicht so deutlich über den Spielverlauf hinweg. Und ich glaube, genau das Gleiche haben wir jetzt gestern oder am Wochenende gegen die Slowenien in dem zweiten Spiel gesehen. Es ist natürlich schon so, dass es Rotationen gibt, gerade in der Offensive ist es noch alles ein bisschen, was verwunderlich ist, weil offensiv sich auf den ersten Blick jetzt erstmal nicht so viel geändert hat an der Spielweise. Die Kombinationen passen noch ein bisschen schwer zusammen, da kommen wir bestimmt detaillierter noch dazu, aber da ist auch die Frage, inwiefern das jetzt Experiment ist und inwiefern man das wirklich auf ein echtes Turnier dann umlegen kann. Aber das ist schon spannend, ne? Also wenn man Alex Mumbu nimmt und seine Philosophie von seinen Vereinsabschnitten nimmt und dieses äquivalente Spielen, jeder Spieler in der Rotation bekommt fast die gleichen Minuten, dann werden wir viele merkwürdige Kombinationen finden. Die Frage ist, ob das bei einer Nationalmannschaft dann von ihm auch so angewendet wird. Aber mich besorgt jetzt dieses Spiel gar nicht und angesichts der Tatsache, dass dann auch noch die Mannschaft am Ende zu zehn spielte und sowieso viele Optionen fehlten, ist es jetzt nicht verwunderlich. Ich wollte damit eigentlich nur anmerken, auch 2023 war nicht immer nur Vollgas. Ich glaube, das verklären wir im Nachhinein.
Ich werde mich sofort als Mahner positionieren. Ja. Für mich macht es folgendermaßen einen Unterschied. Wenn ich gesehen hätte, dass sie quasi die Slowenen auseinandernehmen und dann den Fuß vom Gas nehmen und richtig sloppy werden und dann die Slowenen kommen und dann wieder den Fuß aufs Gas tun und dann wieder sehen sie wieder aus wie eine Basketballmaschine und sie gewinnen hinterher mit 13. Das habe ich nicht gesehen, sondern ich habe einen fantastischen Einsatz der Mannschaft gesehen, die tatsächlich mit ultra scrappy Defense und Hustle und Bongas fliegen übers ganze Feld und so weiter es geschafft haben, das Spiel wieder zu gewinnen, aber es waren dann offensiv zum Beispiel einfach 2-gegen-1-Situation oder 3-gegen-2-Situation oder Dennis übernimmt. Aber ich habe auch in diesen Comeback-Situationen oder in den Phasen, in Anführungszeichen, der Dominanz kaum Spiel miteinander gesehen, was mich an die Mannschaft der letzten Jahre erinnert hat. Also, das meine ich einfach. Es war nicht, dass sie einfach gespielt hat, das ist die Nationalmannschaft, die wir seit 3 Jahren sehen und wo wir uns jedes Mal die Kinnlabe runterklappt, wenn wir sie sehen. Sondern es war, hui, das ist holprig, verständlicherweise. Und die Phasen, die gut waren, waren einfach gut, weil sie gekämpft haben oder weil sie einfach viel mehr Qualität hatten oder weil die mangelnde Qualität der Slowenen runtergegangen ist und weil sie dann Fastbreaks gelaufen sind. Aber ich habe trotzdem nie dieses gesehen, dieses Rollende, dieses, okay, Dennis bringt den Ball nach vorne, hat gerade einen getroffen, wir wissen alle, jetzt kommt im Fastbreak diesen Semi-Transition, dieser Screen für Andy Obst, der jetzt gleich einen Dreier von der Birne kriegt und der schießt den rein. Und es ist so ein, es kommt dieser Rauschzustand, sondern es war immer... Es war alles erkämpft, was sie sich auch gegen die Slowenen, gegen also wirklich unterklassige Slowenen so erkämpft haben. Das ist so schon gewesen. Ich hätte gerne noch ein Viertelchen gehabt, wo einfach der Ball so gelaufen wäre. In der ersten Halbzeit oder im ersten Viertel gerade gab es ein paar wirklich gut rausgespielte offene Würfe, die haben sie nicht getroffen. Und ansonsten war es schon mehr Stückwerk. Und wenn wir überlegen, dass im ersten Spiel so ein bisschen Defensivstückwerk war, im zweiten Spiel jetzt offensiv deutlich schwächer, als wir es gedacht haben. Es ist tatsächlich für mich jetzt eine andere Situation, als sie das war vor 23. Wenn du dann ein Spiel hast, wo du einfach sagst, okay, jetzt haben sie 2, 3 Loops versucht und ein bisschen einfach den Fuß vom Gas genommen. Aber wenn sie gleich wieder ernst machen, dann sieht man einfach, die Mannschaft ist Turnier-ready. Jetzt schon. Und die Mannschaft, die wir gesehen haben, ist definitiv nicht Turnier-ready. Auf dem Niveau, auf dem, was wir glauben und was die Spieler einfach an Potenzial stellen.
Ja, rauschig war es nicht. Das stimmt. Oh, wenn ich übrigens kurz hier immer abgelenkt bin, hier fliegen aber die ganze Zeit 2 Wespen gegen mein Fenster und versuchen offensichtlich hier auch in diesem Podcast dringend dabei zu sein. Es ist ein bisschen komisch, wenn man die ganze Zeit im Augenwinkel immer wieder angeflogen wird. Na egal. Also rauschig war es jetzt tatsächlich nicht. Das stimmt. Und du würdest aber sagen, weil das war ja auch Thema bei euch im Kommentar und auch mit Lüders vor und nach dem Spiel, so erklärbar das alles ist mit neuem Coach und der hat die jetzt auch alle das erste Mal unter der Fuchtel, hättest du gerne ein bisschen mehr gesehen, dass trotzdem, weil der Kern immer noch der gleiche ist, ein paar mehr Mechanismen, Automatismen und ein bisschen mehr von der Wucht, die einfach aus der Mannschaft rauskommen sollte, weil sie eben jetzt schon ein paar Sommer das uns immer wieder gegeben hat, egal wer jetzt erstmal an der Seitenlinie steht.
Ja, das wünsche ich mir nicht, weil ich das sehen muss und weil ich mich selber davon überzeugt oder weil ich selber davon überzeugt sein muss, was die Spieler können oder was die Mannschaft kann, sondern weil ich möglichst die Zweifel umschiffen möchte. Also ich wünsche mir für diese Mannschaft und für diesen Trainer, dass wenn ein Trainer sagt, und das haben ja Daniel Theiss uns ja recht eindeutig gesagt, ey, oder ich vielleicht ist es auch nochmal überspitzt, das war quasi, ey, es geht darum zu rennen. Offensiv, wir sollen rennen. Was anderes ist gar nicht wichtig, sondern es soll in unsere DNA übergehen, dass Ball gewinnen, wir rennen. Korb des Gegners, wir rennen. Outlet, wir rennen. Tristan da Silva, defensiv überbaut, du rennst. Bonga sofort, ersten 2 Meter, passt zu ihm, Spiel 1-gegen-1. So, dass darum geht's, nichts anderes. Und gerade wenn du sowas Fundamentales, wenn du so einen Mannschaftsrhythmus brechen willst, dann musst du quasi, dann gibt's nicht viel links und rechts. Also es gibt Dinge verändern und es gibt Dinge verändern, die so groß sind, wie einfach dein Grund. Speed ist immer aggressiv. Das ist was du wirklich predigen musst. Gerade wenn du Spieler dabei hast, die 33 sind, 32 sind und die einfach ihr ganzes Leben gefühlt den gleichen Speed spielen und jetzt willst du, dass es kollektiv sich verändert. Das heißt, es ist wenig Platz für links und rechts. Ich hoffe einfach, dass wir nicht jetzt gegen die Türkei, gegen eine richtig gute Mannschaft spielen in München und es ist die nächste Heimstätte, wo wir 15.000 Deutschland-Fans haben und es ist eine grandiose Stimmung. Und du bist irgendwie in der Halbzeit 8 hinten und es ist das erste Mal, dass wir sagen, hui, jetzt müssen wir mal gucken, was hier passiert. Das will ich einfach umschiffen. Also ich hätte mir einfach gewünscht, dass es nochmal mehr Phasen gibt, wo die Spieler so mehr dieses Selbstverständnis nochmal rausziehen. Aber gut, wir haben auch schon oft festgestellt, dass ich ein Nervösling bin und dass ich ein Mahner bin. Und deswegen ist das völlig egal, aber ich spreche jetzt einfach nur von meinem Bauchgefühl nach vorne schauend Richtung Sommer, Richtung Turnier und für den Trainer. Weil es ist so wenig Zeit und es ist ein bisschen was Fundamentales, was gekippt werden soll. Und du brauchst dafür Vertrauen, du brauchst kollektives Vertrauen. Und das ist eben genau das Schwierige, was wir eben in diesen kleinen Fenstern, in diesen kleinen Trainingsrhythmen, in diesen kleinen Sommern haben. Wir reden immer davon, im Sommer ist es wichtig, das Wichtigste, was der Trainer hat, ist Rollenverständnis, Menschenführung, Psychologie. Weil es geht kaum um Taktik im Sommer. Und dieses Jahr geht es um Taktik im Sommer. Und ich hoffe, wir hoffen einfach natürlich alle, dass es so schnell wie möglich funktioniert.
Sag mal, wie folgerichtig oder riskant findet ihr eigentlich dieses Fundamentale, was Mumbru versucht, neu mit in diesen Kader reinzubringen? Ist es logisch? Weil einfach more of the same, er ist halt einfach ein anderer Trainer als Gordon Herbert. Oder Basti, ist das etwas, Per, du hattest es mit Lüders auch versucht zu thematisieren, so ist das etwas, also Basti, wo du sagst, das macht einfach mit diesem Kader, so wie wir uns am Ende jetzt mal ausmalen, können wir auch gleich noch ein paar Worte zu verlieren, und mit dem Personal, ist das sinnig und stimmig, oder geht man dann doch hinten raus, wenn wir dann in entscheidende EM-Spiele gehen, eher wieder so oder so zu dem zurück, was die Mannschaft gut und stark gemacht hat die letzten Jahre?
Naja, wenn die Spiele eng werden und es tight wird, dann kennen wir die Tendenz aus dem Spitzenbasketball ja sowieso. Es wird langsam, es wird zäh, es wird eklig. Ich glaube, für alle Phasen, in denen man langsam, zäh und eklig vermeiden kann, ist der Kader perfekt. Und die große Diskussion, die es immer wieder um die Orlando Magic gibt, um da kurz abzuschweifen, ist, dass man eine der schwächsten Transition-Mannschaften der NBA hat, vielleicht die schwächste, mit einem der besten Transition-Spieler der Welt in Franz Wagner. Und Franz Wagner in diesem System, obwohl es so gegen seine eigenen Intuitionen und Stärken geht, trotzdem so stark ist. Der Ansatz zu sagen, wir bringen unseren besten Spieler regelmäßig in Situationen, wo er am stärksten ist, nämlich in diesen Semi-Transitions, diese schnellen Outlets, dieses Tempo, mit dem man dann attackieren kann, ist für mich der exakt richtige Ansatz. Ich glaube aber auch, dass das mehr eine Waffe ist für Spiele gegen Teams, die vielleicht nicht ganz auf dem Level sind. Und ja, immer wenn es eng wird, immer wenn zwei Mannschaften in einem Halbfinale, Viertelfinale, Finale aufeinandertreffen, dann wissen wir eh, wo die Pace hingeht im Basketball. Es wird immer extrem langsam. Und es stimmt schon, die Halbfeld-Offense bereitet einem schon gewisse Sorgen. Das würde ich aber sagen, war auch in den vergangenen Jahren nicht unbedingt anders. Also die Halbfeld-Offense hängt ganz, ganz zart an ein paar winzigen Fäden. Und die winzigen Fäden sind, trifft Dennis Schröder seinen Wurf, trifft Franz Wagner seinen Wurf. Wenn diese beiden Sachen mit Ja beantwortet werden können, dann ist diese Mannschaft natürlich eine ganz andere. Und wenn die Antwort auf diese beiden Fragen Nein lautet, dann wird's sehr zäh und dann wirst du es oft über Defensive regeln können. Und das bisschen, was du dann mit Tempo rausholen kannst, brauchst du dann meines Erachtens nach auch dringend.
Ja, es ist spannend. Ich liebe es auch schon, dass wir uns jetzt schon nach zwei Spielen die Nerven verlieren. Aber ich finde es zumindest so, ich bin, im Kommentar habe ich das sehr gesagt, ich bin mir nicht sicher, dass, also, es ist ja auch gemein. Wir sehen von außen ja nur so ein bisschen Speed und Aggressivität, gerade defensiv und Speed vorne und auch schneller in den semifreien oder den freien Dreier zu nehmen. Das sind jetzt mal so das, was wir quasi rauslesen oder das, was wir vorgeben, dass das die neue Teil der neuen Philosophie ist des Trainers so und dass das recht fundamental ist. So. Mein Problem damit ist, dass ich mir nicht sicher bin, dass es im Fieber-Basketball, gerade wenn es um die Medaillen geht, so relevant ist, ganz genau wie Basti sagt. Aber dafür haben wir dann ja jetzt schon recht viel Zeit darauf verwendet. Also 8 Tage Malaga ist der Löwenanteil der Vorbereitung. Jetzt kommen Spiele, jetzt kommen natürlich noch, da kommt immer noch Training und so weiter. Aber die Basis, den fetten Batzen, den du setzt, der ist schon hinter uns. Und wenn wir jetzt das Gefühl haben, wir haben den dafür eingesetzt, es ist auch Ketze, also nicht verstehen. Ich verstehe schon, dass die auch ganz viele andere Sachen trainiert haben. Aber wenn du sagst, ey, da ist schon viel drauf aufgegangen für wir wollen laufen, wir wollen laufen. Und dann im Halbfinale der EM laufen wir gar nicht mehr. Dann musst du irgendwann halt auch darüber über Ressourcenallokationen sprechen. Und wie balancierst du sowas und wie gehst du sowas an und wie machst du? Am Ende ist es für mich genau richtig, ein Trainer muss immer mit seiner Idee sterben oder siegen. So, das ist, glaube ich, immer das, auch wenn du mit Trainern sprichst, die sich manchmal ärgern, dass sie sich irgendwo verbogen haben und dass sie irgendwo auf irgendwas gehört haben und irgendwas dann nicht so gemacht haben, sondern am Ende hast du eine klare Idee, eine Vision, dann gehst du ran
Und das machst du, weil große Zeit für riesige Adjustments ja sowieso nicht mehr ist. Das ist keine Saison, wo du vielleicht wirklich im Januar dir einen Spiegel angucken sagst, fuck, ich dachte mir, ich habe den ganzen Sommer vorbereitet, ich dachte, wenn ich das und das und das laufe, dann sind wir damit erfolgreich, aber es ist jetzt Januar und wir sind noch nicht da, wo ich das möchte und jetzt muss ich vielleicht nochmal einen Strategiewechsel angehen. Den Strategiewechsel, den gibt's nicht. Also, let's see, aber ich bin ultra gespannt, wie sich das weiterentwickelt und weil am Ende reden wir auch immer von Varianz. Also wir haben hier den NBA-Head mit dabei und da geht es immer darum, dass der Dreier Varianz mitbringt. Wenn ich mir jetzt das Turnier angucke und die Gegner und wo ich Deutschland sehe, dann weiß ich nicht, ob ich an großer Varianz interessiert bin, sondern da bin ich daran interessiert, dass Deutschland mindestens die zweitbeste Mannschaft, das ist der zweitbeste Kader dieses Turniers. Ich habe die Serben einen Tick vorne. Wie viel Varianz will ich? Und dann gibt es Teams, wo du sagen kannst, ui, keine Ahnung, die Finnen zu Hause oder Litauen oder die Türkei oder es sind andere Mannschaften, die nicht auf Deutschlands Level sind, die aber in einem Spiel tatsächlich in der Lage sind, Deutschland zu schlagen und es jetzt, dass dieses 40 Dreier pro Spiel oder 38 Dreier pro Spiel, ist das jetzt was so ein bisschen mehr vielleicht auch die Möglichkeit mitbringt, dass du in der Spitze vielleicht mal besser wirst, aber vielleicht auch eher mal ein Spiel verlierst gegen eine Mannschaft, gegen die du normalerweise nicht verlierst. Und da sind wir auch einfach verwöhnt ohne Ende, weil Deutschland hat einfach in den letzten Jahren kein Spiel mehr gegen jemanden verloren, wo wir dachten, das müssen sie unbedingt verlieren, sondern wir haben nur gegen Serbien und gegen Frankreich verloren. So. Ja. In zwei Jahren.
Spannender Gedanke tatsächlich, was das angeht und irgendwie bloß nicht das andere, was auch irgendwie da ist als Problemstelle oder wie auch immer, zu sehr vernachlässigen, weil es dann irgendwann, wenn es um die Wurst geht und um die Medaillen, die sie alle haben wollen und um die Titel, dann irgendwie darauf auch ankommen wird. Ich kann aber ja trotzdem, du hast jetzt gesagt, du hast den machen wir eine neue Rubrik, der Mana, überlegen wir uns noch einen schönen Sound, den wir drunter legen, aber man kann es natürlich auch so umdrehen, wie Basti es auch gerade gesagt hat, ne? Also du hast dann, wir haben jetzt schon mal so einen Glimpse bekommen davon, Franz mit Tempo sofort nach 3-4 Sekunden Abschluss und eigentlich nicht aufzuhalten. Wir haben so ein bisschen Glimpse auch von Tristan da Silva bekommen, wie er so eingesetzt wird und so. Wir haben Spieler da, die eigentlich auch prädestiniert dafür sind, im Zweifel nach einem, keine Ahnung, Vogtmann-Outlet auch sofort abzudrücken und so weiter und so fort. Das heißt, es kann natürlich auch, das kann schon auch sehr viel Bock machen, ne? Wenn das so mit diesem Kader klickt, oder? Sehe ich das falsch?
Das kann ultra Bock machen. Aber nochmal, mein Gefühl ist halt, ich nehme die Mannschaft, die sie letztes Jahr waren, dann nehme ich Mo Wagner und Nick Waller-Bepp weg und guck mir an, was bei den anderen passiert, was bei den Franzosen weggefallen ist, dass die Amis gar nicht dabei sind. Und dann denke ich mir, wenn wir irgendwie gefühlt das machen würden, was wir letztes Jahr gemacht haben, und es ist, dass alle anderen entwickeln, also USA ist weg und Frankreich ist in Anführungszeichen weg, die sind natürlich nicht weg, die sind immer noch brandgefährlich, aber die sind in der Konstanz weg, nehme ich. Das ist ein Turnier, was ich gerne spiele. Wir bringen einfach jetzt nochmal was anderes rein, einfach weil wir den Trainer auch nicht mehr haben. Das heißt, natürlich muss was Neues passieren. Aber das ist jetzt erstmal nicht das, was ich habe nicht letztes Jahr das Turnier geguckt und gesagt, boah, lass uns nächstes Jahr mal was anders machen. Lass uns mal so. Ja. Weißt du, deswegen bin ich einfach, es ist eine neue Situation. Und es sind zwei Testspiele. Und es ist noch nichts passiert. Aber es ist einfach trotzdem, wir haben also ein unfassbares Produkt, deswegen macht es auch jetzt schon Bock für mich, mich darüber zu unterhalten und mir anzuhören, wie andere Leute das sehen und wie die Spieler das sehen und wie die Spieler, was sie einkaufen und was ihre Erfahrungen sind damit. Also das ist einfach spannend.
Ich bin da so ein bisschen der gegenteiligen Meinung insofern, als dass ich glaube, dass eine zweite Philosophie, eine, wenn man so möchte, Backup-Philosophie im olympischen Turnier letzte Saison oder letztes Jahr extrem geholfen hätte. Also wir haben in der Vorrunde dieses Deutschlandspiel gegen Frankreich gehabt, wo die Deutschen die Franzosen absolut auseinandernehmen. Dann kommen wir in dieses Halbfinale und haben Franzosen, die plötzlich anders verteidigen, die auf einem anderen Level auch verteidigen und wir haben keine wirkliche Antwort dagegen. Und die Antwort in der vergangenen oder bei dem Turnier war die Lösung da zu suchen, wo wir sie so normalerweise immer finden. Ne? Dennis Schröder im Halbfeld, dieses Staggered Screen, dann ist Franz Wagner die zweite Option. Und wenn man für so ein Spiel, für so eine Situation, gerade wenn man so einen Fünfer auf der anderen Seite hat, ne, es kann ja auch gegen die Griechen gehen, auch Nikola Jokic übrigens im Fieber-Basketball, jemand, gegen den willst du nicht im Halbfeld spielen. Wenn er im Halbfeld verteidigen kann, dann ist er ein völlig anderes Level, als wenn du ihn mit Tempo konfrontierst. Ich glaube, dass in diesem Ansatz, Tempo zu machen, eine sehr rationale Logik steckt und dass die sehr wertvoll sein kann. Ich glaube nur auch, ähnlich wie Per, dass es Spiele geben wird, wo wir oder wo die deutsche Nationalmannschaft auch andere Lösungen braucht, die, glaube ich, aber ein solides Fundament haben aus den letzten Jahren. Ich glaube, sich auf was Neues zu fokussieren, muss man vielleicht mehr als so eine Art zweiten Anzug sehen, ne? Als Option für, wenn das normale Go-To, was man so in der Offense macht gerade, nicht funktioniert.
Ja, aber wie geil ist das? Also Per hat es gerade gesagt, dass wir jetzt schon wieder anfangen können in so Grundsatzphilosophiefragen und so weiter rein. Das wird ja nicht weniger werden die nächsten Tage und Wochen gerade. Wenn dann jetzt, ne, zweimal Supercup, vielleicht trifft man sogar auf die Serben, sollte sich das irgendwie so fügen. Dann noch zweimal Spanien und dann haben wir vielleicht noch tausend andere Gedanken, die wir irgendwie hier noch in unsere große Preview mit reinkippen können. Per, du standest, Halbzeitpause war es, ne, mit Daniel bei Lüders im Interview. Daniel hat gesagt, braucht euch keine Sorgen machen, letztes Spiel im Mai, aber er will jetzt im Supercup dabei sein. Machen wir uns wirklich keine Sorgen, weil Daniel Theiss ja schon ein relativ integraler Bestandteil einer hoffentlich in diesem Sommer wieder erfolgreichen Nationalmannschaft sein dürfte.
Ja, wir machen uns natürlich Sorgen. Erstmal muss man Folgendes festhalten, wir haben Daniel Theiss gesehen, wie vielleicht kein anderer, wenn wir über fehlende Spielpraxis gesehen haben, dass er einfach funktioniert. Wenn er zieht sich das DBB-Jersey an und sein Boy Dennis Schröder gibt ihm den kleinen Bodenpass erstmal zum Freiwurflinie, dann trifft er den ersten und dann ist er im Turnier und dann ist er einer der besten Center des Turniers. So, das heißt, er hat zumindest, wir wissen, er hat die Qualität und dieses so die Cojones und all das Ganze, was es braucht, um einfach dann in diese Rolle reinzuschlüpfen und er ist wieder Daniel Theiss, den wir kennen. Wir machen uns natürlich immer Sorgen, wenn es um Knie geht und es ist jedes Jahr, irgendwann wird wahrscheinlich das Jahr einfach mal kommen, wo es dann gesundheitlich vielleicht dann nicht reicht für die kompletten zwei Wochen. Und dann haben wir ja auch noch dieses kleine Fragezeichen, weil wir Thiemann und Vogtmann noch nicht so sehen, wie wir sie auch in 2023 quasi gefühlt brauchen oder haben werden. Und das kann auch sein, weil Joe Vogtmann hat eine brutale Saison gespielt von der Belastung. Also ich weiß, dass er phasenweise einer der Bayern-Spieler war, ich glaube mit Obst, der gefühlt irgendwie gar kein Spiel verpasst hatte. Und dann noch, nachdem Booker raus war und so weiter, sind die Minuten ja nochmal explodiert. Das heißt, der musste liefern ohne Ende. Und Thiemann hat in Japan auch ohne Ende gespielt. Thiemann spielt wieder mit unseren Gefühlen, wo er ein Vorbereitungsspiel spielt, wo gefühlt jeder Schritt ihm wehtut. Und dann wieder, man denkt, ich hoffe, er hat so, es geht halt bald wieder los und beide, ich hoffe, jeder lässt es einmal aufblitzen in der Vorbereitung und dann bin ich auch einfach weniger angespannt. Aber in dieser Gesamtkonstellation, Mo nicht dabei. Ewige Marathon-Mammut-Saison für Vogtmann. So. Und wir haben Thiemann einfach lange nicht gesehen. Wir wissen, also da haben wir einfach kein Gefühl dafür. Da ist natürlich Theiss einfach noch ein bisschen mehr Ungewissheit als die letzten Jahre. Weil in den letzten Jahren war es einfach noch Theiss dazu. Und jetzt ist es, wir haben einfach ein bisschen mehr Fragezeichen bei allen unseren Großen.
Darf ich kurz zitieren aus den letzten 3 Jahren der Gamelogs von Johannes Vogtmann, nur weil ich es schnell aufgemacht habe. Also alles mit Nationalmannschaftssommer noch dabei, muss man bedenken. Ja, 22, 23, 64 Spiele, 23, 24, 70, diese Saison 75 Spiele. Also, was Per sagt, ist schon absolut berechtigt und absolut richtig. Gerade für die Spieler, die jetzt 30 plus sind, von denen dann jetzt doch einige im Kader sind. Das ist schon eine wahnsinnige Belastung. Also ich schaue hier gerade auf die Minuten insgesamt. Joe Vogtmann hat in den letzten 3 Jahren fast 4.000 oder über 4.000 Minuten Basketball nur im Verein gespielt und da ist die Nationalmannschaft noch gar nicht mit dabei. Und das ist natürlich so ein bisschen der Konterpunkt zu dem ganzen Tempo, zu dem ganzen Speed, auch zu der Art und Weise, wie Alex Bobo verteidigen möchte. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Spieler geben wird, die zu viel Körner lassen müssen für den Stil. Und deswegen ist meine Hoffnung auch so ein bisschen, dass es im Prinzip diese zwei Anzüge gibt. Also, dass du Mannschaft in zwei verschiedenen Einstellungen in verschiedene Spiele gegen verschiedene Gegner schicken kannst. Ich glaube, wenn du über ein ganzes Turnier bei dieser Philosophie nur bleibst, nur Rennen, nur Tempo, dann können gewisse Ermüdungserscheinungen auftreten.
Wir halten auf jeden Fall fest, wir würden Joe Vogtmann mal einen so einen Sommer wünschen, den sein ehemaliger Bundestrainer, jetziger Vereinstrainer gerade erlebt. Wir haben die Bilder gesehen, einmal im Sommer nur ein bisschen Holz hacken und irgendwo am See und ein bisschen durch den Wald, könnte nach 75 Pflichtspielen nicht verkehrt sein. Und wir begrüßen jetzt bei uns in der Runde einen Namen, den wir bewusst bei diesem ganzen Big Man-Thema gerade noch ein bisschen ausgespart haben, weil wir uns gedacht haben, er ist ja jetzt sowieso gleich bei uns im Interview hier und kann seinen Senf zu der ganzen Thematik geben und seiner Rolle, die er idealerweise auch darin spielt. Wir freuen uns nämlich, dass Leon Kratzer jetzt hier bei uns ist. Hallo Leon!
Servus Männer, servus.
Servus, servus. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben gerade schon versucht, so ein bisschen generell mal so zu quatschen über unseren Eindruck der ersten beiden Spiele, über das, was Daniel Theiss vielleicht dann auch dem Team noch gibt, wie wir auf Groß so aufgestellt sind und so weiter und so fort. Jetzt interessiert uns natürlich aber auch die aktiven Perspektive dazu, wie du, wie ihr jetzt so nach den ersten beiden Aufgaloppen, denn jetzt so gerade von der Stimmung her drauf sein. Wie blickst du zurück? Wie habt ihr das auch analysiert, jetzt diesen Slowenien-Block? Nimm uns da mal mit.
Ja, also ich würde so sagen, ich meine, die Stimmung ist immer großartig, ist immer gut hier bei der Nationalmannschaft. Da natürlich super reingestartet mit dem Trainingcamp, das wir hatten in Malaga, was natürlich auch extrem geil war. Man konnte die Familie mitnehmen. Man hatte frühes Training und den Rest des Tages konntest du ein bisschen genießen und abschalten und machen, worauf du Bock hattest. Und ich glaube, da gibt es schlimmere Orte als Malaga, ne? Genau. Und ich glaube, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass wir nicht gearbeitet haben. Wir haben gute Sachen gemacht und konnten das auf jeden Fall gut mitnehmen. Und ich finde auch relativ gut umsetzen im ersten Spiel. Im zweiten Spiel würde ich dann so einschätzen, dass auf jeden Fall man das erste Spiel gemerkt hat, dass wir viel gelaufen sind, viel gerannt sind im ersten Spiel. Im zweiten Spiel haben wir es versucht, aber teils mal gut gelaufen, teils mal, sage ich mal, größte Strecken nicht so gut gelaufen. Aber gut, ich glaube, am Ende war es trotzdem sehr positiv. Man konnte kleine Sachen für sich erkennen einfach, wo man steht. Und ich glaube, am Ende ist es auch wichtig trotzdem, dass man das Spiel gewonnen hat.
Ihr werdet natürlich immer wieder damit konfrontiert, was sich irgendwie auch ändert, was der Trainer im Vergleich zum Weltmeistertrainer davor Neues möchte. Wie leicht oder schwer ist es, sich daran zu adaptieren, auch für dich persönlich, das, was da jetzt auf euch zukommt?
Ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen was anderes ist zu den Jahren vorher. Vor allem dieses, wie ich euch schon angesprochen habe, dieses schnellere Spiel. Ich meine, ich kenne es ehrlich gesagt nicht anders, ne, aus den letzten Jahren.
Ja gut, für dich ist es nicht so verkehrt.
Genau. Ich muss sagen, wie gesagt, für mich ist es nichts Neues. Irgendwie ist es alles relativ, kenne ich, habe ich mal mitgemacht über die letzten Jahre. Genau, deswegen, ich glaube, für mich ist es super. Für andere glaube ich schon, dass es am Anfang auch eine Umstellung ist, dass man da erstmal so, okay, hey, das sind neue Abläufe, die du erstmal reinbekommen musst, neue Sachen, die man eigentlich nicht so regelmäßig macht. Wie zum Beispiel das Tag-Up natürlich, was viele Vereine versuchen, was viele Mannschaften versuchen, aber was halt einfach nicht so einfach ist zu machen, weil man einfach viel Disziplin dafür braucht. Genau.
Leon, darf ich dich mal fragen? Du bist da, ist ja so geil, weil du bist ja ein absoluter Experte in dem, weil du hast ja auch die Vorbereitung mitgemacht. Mhm. Und du hast ja wahrscheinlich auch dann ein Gefühl dafür, vielleicht wie lange sowas dauern kann, bis du das wirklich automatisiert hast und bis es so angekommen ist, dass du auf höchstem Niveau Spiele gewinnst. Hattest du, also du darfst natürlich jetzt auch wieder nicht sagen, du hast irgendwelche Zweifel daran, aber so geduldstechnisch sitzt du da und bist tiefenentspannt und sagst, okay, das wird kommen, wir werden das aufnehmen, die Jungs sind so clever, geht es vielleicht nochmal 2 Wochen schneller als bei anderen Spielern? Oder, weil grundsätzlich hätte ich schon was gesagt, für diese grundsätzlichen Änderungen hätte ich gern 6 bis 8 Wochen und nicht 8 Tage in Malaga mit einer Einheit. Oder wie ist dein Gefühl?
Ja, ich glaube, es ist sehr schwierig einzuschätzen. Ich meine, ich glaube, wir haben ja alle Charaktere drin, die das relativ, sage ich mal, gut umsetzen können. Ne, wenn man das einmal, sage ich mal, also nicht in den Kopf reinknallt, dann ist es auch drin irgendwie. Man muss aber natürlich, also ich finde jetzt aus den letzten Jahren das Vergleich, das braucht natürlich schon immer, ich glaube, das größte Problem ist es vor allem immer auf der Point Guard Position, würde ich sagen, weil du es einfach nicht gewohnt bist, dieses Take-Up zu machen einfach. Ich glaube, wir hatten auch über die letzten Jahre jetzt mit Isalo und mit Splitter zum Beispiel auch, also ich, TJ hat es wahrscheinlich auch erst im dritten Jahr relativ geschafft oder ab und zu mal gemacht. Deswegen ist es sehr schwierig. Also natürlich hätte man dafür gern mehr Zeit. Aber wenn man es konsequent durchzieht und macht, ist es natürlich, gewinnt es dir viele Spiele, ne?
Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Basti hat den schönen Vergleich gehabt, dass ihr jetzt idealerweise zwei unterschiedliche Anzüge habt, die ihr so ein bisschen überstreifen könnt. Da ist so das WM und auch EM ja davor Erfolgsding, auch von Olympia natürlich, was euch weit getragen hat, was ja irgendwie in dieser Mannschaft verinnerlicht ist und wahrscheinlich auch in einem langen Turnierverlauf wichtig werden wird, weil irgendwann geht die Pace halt runter und dann habt ihr halt jetzt diesen zweiten Anzug. Wir haben uns so ein bisschen gefragt, es ist aber gerade schon so, Fokus ist auf dem neueren Anzug, wir hoffen aber, dass der andere Anzug auch nicht vernachlässigt wird. Er wird auch gepflegt, ja? Und gesteamt und
genau,
so
weiter. Genau. Also ich glaube, dieser ältere Ansatz ist immer vorhanden. Natürlich war es jetzt, glaube ich, erstmal wichtig, die ersten Wochen diese neue, sage ich mal, diese Identität reinzubekommen. Das einzuführen, was der neue Coach will. Und darauf war natürlich jetzt erstmal der Fokus gelegt. Aber ich glaube, auch in dieser Mannschaft ist das einfach Spielstil von den letzten Jahren auch natürlich so verankert und so verinnerlicht, dass das, glaube ich, jetzt nicht irgendwie ein Problem wird, dass das verloren geht. Vor allem, weil man ja auch dieses Talent einfach mitbringt und natürlich auch mit diesen vielen individuellen Einzelspielern, die so eine, ja, sag ich mal, wie ein Dennis, wie ein Franz, die natürlich, wie gesagt, diese Qualität einfach mitbringen, ne?
Lass uns mal ein bisschen persönlich noch auf dich gucken. Das Erste, was mich mal interessieren würde, bevor wir gleich über alles Sportliche dann natürlich auch noch reden, was würdest du eigentlich sagen, ist deine Rolle innerhalb dieser Nationalmannschaft, innerhalb dieses Teams? Es gibt ja so, Günni war immer so ein bisschen, keine Ahnung, Günni, wie würdest du dich beschreiben, Mischung aus Glue-Guy und Clown? Was war so?
Ja, ja, wie viel Clown? 80% Clown, gute Stimmung, surft der Mann, mal so und dann, ja, vielleicht so ein Überraschungselement für ein Vorrundenspiel, vielleicht passiert irgendwas, wenn er reinguckt und dann nach 1:30 enttäuscht sagen wir, nee, es war auch nicht so
ich meinte
mal wieder Pantoks, Günni, lass das jetzt.
So. Ich meinte jetzt auch nicht zwingend nur im Nationalmannschaftskontext, wie ist es bei dir? Bist du der, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du so der ruhende Fels so ein bisschen bist, ich weiß es nicht. Nimm uns mal mit rein, so in diese ganze Dynamik innerhalb dieses Teams. Wir haben ja schönerweise euch als Kollektiv und auch als Einzelpersonen auch viel kennenlernen dürfen über die letzten Jahre. Aber innerhalb so einer Gruppe ist das ja dann immer auch noch mal ein bisschen besonders.
Ja, ich finde es immer schwer, selber über jemanden, über sich selbst halt ein bisschen sich zu äußern. Ne? Ich würde so sagen, ey, ich bin ein ganz gelassener Typ, ein ganz ruhiger Typ, ne? Der da nicht irgendwie ein großes, dieses große Spotlight oder irgendwas will. Ich bin, sag ich, ja, ganz ruhiger Typ innerhalb der Mannschaft eigentlich. Aber bin, glaube ich, auch für jeden Spaß zu haben und bei jedem Spaß dabei. Und wenn es jetzt aufs Sportliche geht, würde ich sagen, hey, ich glaube, dass ich der Mannschaft viel, viel Präsenz und viel, viel Körperlichkeit einfach mitgeben kann. Und wenn man mich da braucht, egal in wie vielen Minuten, egal in welcher Spielzeit, versuche ich das einfach der Mannschaft zu geben. Ne?
Und hast du das Gefühl, in den beiden Spielen, die es jetzt gab, hast du schon gut Werbetrommel rühren können? Weil es ist ja ehrlicherweise dann auch einfach so, wir haben mittlerweile halt auch einfach so ein Level auf den verschiedenen Positionen, ne, dass ihr da um die Plätze kämpft, alle wollen dabei sein. Hast du ein gutes Gefühl, dass der Kratzerzug nach Tampere durchfährt?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir jetzt über die letzten Jahre, oder jetzt nach dieser Erfahrung nach den letzten Jahren, mir dieses Jahr vorgenommen, ey, ich mache mir da keinen Kopf mehr drüber. Ich gehe da einfach rein, wenn es klappt, dann klappt's und wenn es nicht klappt, dann klappt's nicht und so versuche ich auch an die Spiele ranzugehen. Es ist wirklich so, ich habe die letzten Jahre schon oft gedacht, ey, boah, jetzt bin ich dabei, ich habe eine überragende Vorbereitung gespielt und auf einmal, zack, war es doch nicht der Fall oder ja, deswegen mache ich mir da echt keinen Kopf mehr drüber und ich meine jetzt bei den Spielen auch, ich will da jetzt irgendwie nicht irgendwas danach sagen oder irgendwas, ich glaube, ich habe ein paar gute Sachen gemacht, aber ich weiß, dass ich da auch noch mehr machen kann. Glaube ich auch, dass mir die Spielpraxis auf jeden Fall ganz gut getan hat. Genau, aber wie gesagt, über den Rest mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken, gebe alles und dann, was kommt, kommt.
Aber Basti, der Gedankengang ist natürlich echt schon spannend, einfach, dass Leon für diesen neuen Anzug halt wie maßgeschneidert auch sein könnte, ne? Weil da muss der Switch im Kopf halt einfach nicht passieren.
Ja, absolut. Und ich finde ja auch, wir haben ja viel über die Offensive und über das Tempo in der Offensive und jetzt auch über Tagging Up, also speziell im offensiven Projekt geredet. Ich finde, defensiv ist ja das, was zumindest teilweise vorgesehen zu sein scheint, auch genau oder ziemlich nah an dem, würde ich sagen, was jetzt in den letzten Jahren Bonn, Paris, viel Hedgen, und es gibt, glaube ich, in dem Kader niemanden, der das auch nur ansatzweise auf dem Level kann, wie Leon. Deswegen.
Oh, Thiemann wut entbrannt, wenn er den Podcast hört und sagt,
ja, was? Gerne. Was? Gerne.
Okay.
Ich würde sagen, dass das vielleicht eine Diskussion ist, aber ich sehe da Leon Kratzer vorne. Okay. Und ich glaube, dass das ziemlich perfekt reinpasst in das, was man da so defensiv vorhat. Und deswegen glaube ich, dass das auch was sehr Wertvolles für so ein Turnier sein könnte.
Was die Zuhörer gerade nicht sehen konnten, ist, wie sich Leon in dem Moment so schön die Arme verschränkt, einfach ein bisschen nach hinten gelehnt und so gedacht, ja, hören wir mal jetzt, was sie so zu sagen haben. Da. Ich lasse sie reden und dann schauen wir einfach mal. Ich kann Günther jetzt natürlich auch noch schön vor den Bus werfen hier. Der ist ja bei den nächsten Spielen auch immer mit vor Ort, während ich hier aus der Ferne die große Klappe haben kann. Ich glaube, die Chancen für Leon stehen nicht so schlecht, ne, Günni?
Ja, ich glaube ja. Es ist natürlich jetzt so ein bisschen auch eine Frage der Philosophie. Also wie besetzt du deine Spots? Ist es vielleicht der fünfte große Spot oder ist es der dritte Ballhändler-Spot? Wie gehst du damit um? Guckst du nach einem Matchup? Also sagst du dann, ist es vielleicht wirklich so, dass du im Idealfall die Serben schon einmal hast, dann hast du vielleicht Leon schon mal gegen Jokic ein paar Minuten. Ist es dann vielleicht was du perspektivisch wirklich mitnehmen willst? Ja, das sind die Überlegungen. Aber ich war ja in der gleichen Situation. Ich weiß, dass es ja auch ganz unangenehm ist, dass es überhaupt Thema ist. Man will natürlich immer nur den Kopf runter machen und einfach seinen Job machen. Das ist sehr schwierig. Leon Kratzer ist jetzt gestartet in den ersten Spielen. Das ist natürlich dann schon so, dass man denkt, oh, okay, das fühlt sich ganz, ganz gut an. Das ist schon mal ein schönes Signal. Das ist noch eine lange Reise. Und ich glaube wirklich, dass gerade jetzt für diesen Spot auf den großen Positionen diese Tests gegen die Türkei und hoffentlich dann auch gegen Serbien recht entscheidend sein wird, weil man einfach ein Gefühl für kriegt, wie viel Physis fehlt hier wo, mit welcher Lineup, oder möchtest du auch eine Smallball-Lineup haben oder brauchst du wirklich einen richtigen Ochsen noch unterm Korb. Aber ja, das ist vom Setting her, glaube ich, sind Leons Chancen so gut, wie sie noch nicht waren in den 3 Jahren zuvor.
Haben wir das schön umschifft, sodass Leon es sich selber dazu gar nicht groß äußern muss. Und du hast jetzt gemerkt, ne, also die Aufgabenverteilung in diesem Podcast ist ja klar. Wir haben Basti für den Basketball-Inside-Talk. Wir haben Per für die Inside-Perspektive des Ex-Spiels, natürlich auch den Basketball-Talk. Und ich bin so ein bisschen für den Boulevard auch zuständig und frage mich, wie man das eigentlich macht, wenn man dann jetzt gerade ja auch eigentlich vielleicht so einen Sommer noch hat, um nebenbei einen Umzug regeln zu müssen, wenn dann auch da so ein Turnier, wie geht das alles Hand in Hand? Du hast da die Menschen, die sich kümmern, und du hast vollen Fokus auf Basketball, ja?
Ich wünschte, nein, es ist echt, ich muss sagen, ich habe das ein bisschen unterschätzt hier mit München, mit der Wohnungssuche hier. Bin auch dabei, ja. Sag ich mal so. Also ich habe natürlich immer eine Absprache mit meiner Familie und allen drum und dran, aber das ist schon was noch nebenbei erledigt werden muss, ja.
Leon, erzähl mir mal bitte, was mich am meisten in diesem Sommer, du hast ja ein gutes Gefühl dafür, erzähl mir mal bitte, wie sehen Anderson und wie sehen Tristan da Silva im Training aus? Was geht bei den beiden? Wenn du schon nicht von dir selber nicht sprechen möchtest, dann erzähl mir mal was von den beiden.
Ich muss sagen, machen auf jeden Fall beide einen sehr guten Eindruck. Auch mit Tristan. Ich glaube, Tristan war am Anfang ein bisschen zurückhaltend, musste sich so ein bisschen reinfinden in die ganze Nationalmannschaftssache. Aber jetzt merkt man, wie er von Tag zu Tag mehr aufblüht und mehr reinkommt und noch besser wird und seine Sachen richtig, richtig gut macht. Ja. Genau, mit Chris ist natürlich für ihn extrem schwierig, weil er einfach sau, sau jung ist. Auch im Training, sage ich mal, ist die Rotation ja sehr groß, bis man da auch mal, muss dann erstmal Dennis Schröder sagen, hey, wechsel dich jetzt mal aus, ich will jetzt hier auch mal ein paar Minuten rein. Das ist nicht immer so einfach. Ne? Aber so, wenn er drin ist und sowas, finde ich, macht er für sein Alter einen extrem guten Job. Ne? Muss man wirklich sagen. Und es ist auch für mich irgendwie richtig, richtig krass, weil ich fühle mich selber noch relativ jung. Ne? Und wie gesagt, die Zeit vergeht so schnell und auf einmal siehst du da einen 18-Jährigen oder das ist schon, verrückt, ja. Muss man schon sagen.
Wir lernen ja unseren neuen Bundestrainer alle gemeinsam immer noch besser kennen. Ne? Ich habe auch jetzt ihn vor ein paar Wochen mal am Mikro gehabt. Wir hören seine Auszeiten und so weiter und so fort. Wie ist er eigentlich über die Saison hinweg auch mit euch, jetzt mal an deinem Beispiel, im Kontakt gewesen? Also wie schnell hat er das gesucht, forciert und wie war da der Austausch, der jetzt dazu geführt hat, dass du eben mit in diesem Kader mit drin bist? Nimm uns da gerne mal mit, was er da für ein Typ ist.
Also das war relativ cool, muss ich sagen. Ja, ist eigentlich direkt Austausch zustande gekommen. Das war auch ganz cool bei uns in Paris. Wir hatten einen spanischen Co-Trainer. Deswegen war auch ab und zu mal an in Paris bei uns, hat er zugeschaut beim Training und auch bei den Spielen. Und sehr gut offener Austausch, auch sehr kommunikativ einfach gewesen. Und so eigentlich hat sich das ganze Jahr über so gut gehalten, muss ich sagen. Ja. Und ich glaube, das war jetzt nicht nur bei uns in Paris so. Ich glaube, der war bei vielen Leuten. Hat auf jeden Fall einen guten Eindruck hinterlassen.
Und ich habe jetzt ein paar Mal schon gehört, dieses Wort Players Coach, als ja auch selber sehr erfolgreicher Spieler, ja auch ein richtig ekliger Spieler gewesen, habe ich mir jetzt mittlerweile auch von vielen Leuten schon gehört, dass er auf dem Feld auch wirklich, dass du nicht gern gegen ihn gespielt hast. Aber wie spürt ihr das oder wie äußert sich das, dass da jetzt einer ist, der eben auch selber als Aktiver die ganz dicken Dinger gewonnen hat und gut, dann ist er auch alterstechnisch natürlich noch ein bisschen näher an euch dran, als das Gordy Herbert war. Das finde ich schon auch spannend, dann diese unterschiedlichen Typen und wie sie dann auch auf eine Mannschaft wirken.
Mhm. Ich würde jetzt schon sagen, dass er einfach, ich meine, Per, du kennst es wahrscheinlich, man merkt einfach, wenn jemand Basketball gespielt hat und wenn es jemand nicht gemacht hat. Und auch einfach, sage ich mal, was ich auch immer ganz gut finde, ist auch eine gewisse Körpersprache irgendwie an den Tag zu legen. Und wenn da jemand ist, der natürlich fit aussieht oder auch fit ist und auch, sage ich mal, in gewissen Situationen von der Körpersprache her einen sehr guten Eindruck macht, hat das eine extrem gute Wirkung auf die Mannschaft. Und deswegen sage ich auch, er kann in gewissen Situationen auch natürlich ein bisschen lauter werden. Oder wenn irgendwas nicht passt und wenn irgendwas nicht so nach seinem System gespielt wird, dann kann er da auch mal ein bisschen, sag ich mal, ja, ein bisschen aggressiver rüberkommen. Und da merkt man auch, dass er, wie gesagt, echt noch nicht so lange her gespielt hat. Ne?
Ja, das ist doch gut. Den Grit nehmen wir doch gerne mit in die Mannschaft noch mit rüber. Jungs, Feuer frei, wenn ihr noch investigativ habt, ich habe meinen Boulevardteil schon erfüllt. Dann immer noch raus damit. Ich habe gerade überlegt, aber ich glaube, wir konfrontieren Leon jetzt nicht damit, wie Franz Wurf im Training aussieht. So, okay, dann. Also wenn ihr noch habt, ansonsten entlassen wir den Jungen, der hat noch ein paar Immobilien-Webseiten zu scannen und vor allem sich auch ein bisschen zu regenerieren, denn die Türken rufen dann Ende der Woche.
Ey, ich lege ihm noch einen so einen richtig billigen hin, weil ich fand, war das ein spürbar anderes Spiel in Mannheim einfach oder hast du schon mal so ein Vorbereitungsspiel von deutscher Kulisse gemacht, nicht in dem Turnier?
Ich muss sagen, was ich atemberaubend fand, war letztes Jahr zum Beispiel in Köln. Das war schon sehr krass, muss ich sagen, gegen die Franzosen direkt das erste.
Ja.
Ich meine, wenn du einmal in der Gesetzarena gespielt hast, du schaust da nach oben und diese Halle hört nicht auf irgendwie, ne? Das ist schon sehr verrückt, muss ich sagen. Ich meine,
ihr spielt aber nichts anderes. Ich spiele dieses Jahr halt nur solche Spiele.
Genau.
Ich kämpfe um Tickets für Köln. Ja. Ich komme nicht klar. Ich habe so locker aus der Hose meinen zwei Brüdern und so einem Spezi versprochen. So, ja, keine Sorge, Boys. Ich bin ein bisschen mit dem Media Rights Holder Magenta Sport am Start. Das ist kein Problem. Nichts bekommen. Beim DBB so die ersten ein, zwei lockeren mal. Wie sieht's aus mit Tickets? Einfach, es ist nicht normal, was das für ein hartes Ticket ist. Und wir haben vier Hallen in Deutschland, alle mehr oder weniger Mitte oder im Süden mit 15.000 Menschen. Das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie schwierig das geworden ist.
Ja, Mann, also ich muss auch sagen, jetzt die Entwicklung über diese ganzen Jahre. Ich meine, wann habe ich mein erstes Länderspiel gemacht? Ich glaube, das war 2020, kurz vor Corona, glaube ich. Oder war das 2020? Ich glaube 2020, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube 2020 war es kurz vor Corona. Und ich meine, da haben wir in Vechta gespielt, vor keine Ahnung wie viel Tausend, weißt du, und es war halt so, ja, okay, da hocken halt ein paar Basketballfans drin, der Rest ist irgendwie ein paar Sponsoren aus Fechter, ne, und das war's halt, ne, und jetzt, ich meine, jetzt füllst du diese ganzen Hallen da und Lanxess Arena, bis keine Ahnung was, und da merkst du schon diesen Erfolg über die letzten Jahre und wie generell sich der Basketball entwickelt hat, und ich meine auch jetzt, wir können teilweise nicht mal aus dem Hotel rausgehen, weil auf einmal diese ganzen Autogrammjäger und all da davor stehen und das einfach uns immer eine halbe Stunde kostet, bis wir zum Bus kommen.
Wie viele Tickets kriegt ihr? Wie viele Tickets kriegt ihr für ein Spiel?
Du musst den DBB fragen, ja.
Mehr als du.
Aber kriegst du deine Leute alle unter oder musst du auch schon so, musst du schon ein paar Leuten absagen?
Also ich glaube, es...
Ich will es nur wissen, weil ich werde noch einen Spieler, werde ich noch anhauen. Und dann, muss vorinformiert sein, wenn der mir sagt, ey, Per, wir kriegen nur zwei.
Ist das billig? Ich sag's mal billig, so, vier kriege ich unter, danach wird schwer.
Ist das billig? Der Kratzer sucht über diesen Podcast eine Immobilie, der Günther versucht noch irgendwie billig an Tickets ranzukommen. Fehlt nur noch, dass ich hier okay. Gleich noch meinen Oasis-Ticket-Aufruf starte.
Na, aber vier Tickets ist ja okay. Ist ja okay.
Ja, das ist okay. Leon, übrigens, diese Reise, die jetzt endet vor diesen vielen Autogrammjägern, du hast recht, 21. Februar 2020 in Vechta gegen Frankreich.
Genau.
Gefunden auf der besten Seite mar.sb-vision.de, wo es die Länderspielstatistiken gibt. Und ohne würden wir Kommentatoren in Nationalmannschaft Sommern einfach, können wir uns einfach abmelden. Also, 21. Februar 2020 ging es los und jetzt hier im August 2025 vor einem hoffentlich sehr, sehr erfolgreichen EM-Turnier bei uns bei Abteilung Basketball. Leon, das hat uns sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit.
Mich auch, Dankeschön.
Ich drück wirklich die Daumen für den überhitzten, ist fast noch untertrieben, Münchner Wohnungsmarkt. Aber ich gehe mal davon aus, dass im Zweifel der glorreiche FC Bayern Basketball da schon auch noch was geregelt hat für dich. Wir sehen uns. Bleib vor allem gesund. Wichtig.
Dankeschön.
Und dann freuen wir uns, dich auf dem Parkett zu sehen. Perfekt. Danke, Junge.
Dann bis bald, gell? Danke bis euch. Bis bald. Ne?
Salute.
Ciao. Tschüssi.
Leon Kratzer, herzlichen Dank an dieser Stelle. Also haben wir auch schön hier die Spielerstimme mit abgefrühstückt und auch da uns mal einen Eindruck verschafft und haben vor allem, Günni, ich wollte ihn eigentlich raus, also ich habe ihn so halb reingelockt, dass er doch was dazu sagen konnte, wenn er was dazu sagen will. Er hat gesagt, der Wurf von Franz im Training sieht gut aus.
Ich würde jetzt fast auch vermuten, dass der Wurf im Training immer gut aussieht. Also ich glaube nicht, dass der Trainingswurf für Franz das Problem ist. Es ist natürlich nasty, dass wir hier schon wieder sitzen. Es ist sehr gut dokumentiert, dass ich mich davor graue, darüber zu sprechen. Er sieht ein bisschen anders aus. Er hat definitiv einen anderen Release-Point für mich. Der war ja wirklich quasi direkt vor seinem Gesicht, auch mit diesem Hitch. Der hat ihn ein bisschen zur Seite gerutscht. Der ist jetzt eher so die Hälfte seines rechten Gesichts zwischen Schulter, irgendwo da. Also er hat einen anderen Platz gefunden für seine Shooting Pocket. Let's see. Wir werden noch sehr viel Zeit da haben, um darüber zu philosophieren. Fakt ist natürlich auch, dass er einer der besten oder der beste Spieler des Turniers sein kann, ohne den Dreier großartig zu treffen. Fakt ist aber auch, dass wir jetzt, wenn wir in so diese ganzen Guard-Entscheidungen, wer kommt mit und so weiter, reingehen, wenn jetzt Franz mit einem Dreier spielt, wo er 2-3 pro Spiel nimmt, weil er ganz frei ist und dann eintrifft, also wirklich nicht als richtiger, hochvoluminöser Werfer, dass du dann zumindest so ein bisschen überlegen musst, wer halt auf der Eins überhaupt neben ihm spielen kann und wo du da kannst du noch einen shaky Werfer irgendwo überleben auf der so, das alles drumherum ändert sich so ein bisschen, dass Franz ein abartiger Basketballer ist mit einem wackeligen Dreier, ist das wissen wir glaube ich alle.
Ja, aber wir haben ja auch schon rausgestellt, wie dann eben das auch wirklich aussieht, wenn Mumbo ihn regelmäßig von der Leine lässt, einfach mit wenigen Sekunden auf der Uhr, Abschluss und so. Also das Paket wird jetzt einfach, der Knoten wird platzen in diesem Sommer. Ich war ja schon, mich sehr gefreut darüber, als direkt dann in diesem ersten Slowenien-Spiel der erste einfach schon mal sehr sauber reingeflutscht ist. Mein Gott, da waren jetzt mal ein paar Fahrkarten dabei, es ist auch Vorbereitung und der wird seinen Rhythmus kriegen und dann wird das anders aussehen als in den letzten zwei Jahren. Mal gucken. Ich bin einfach da jetzt mal, da mache ich einfach mal nicht hier das Gegenteil von Mana, was auch immer das Gegenteil von dem Mana. Es fehlt noch der Eindruck, Basti, von Dennis Schröder jetzt in seinem ersten Spiel unter Mombo. Das allererste in Slowenien hat er verpasst gehabt, aus persönlichen Gründen. So, und jetzt hat er ihn hinten raus das Spiel mitgedreht. Wie hast du ihn gesehen?
Ja, genauso wie man Dennis Schröder erwartet in so einem ersten Spiel der Vorbereitung aus meiner Sicht. Der hat es am Anfang sehr versucht zu forcieren und einfach keinen seiner Würfe getroffen. Es würde auch niemanden wundern, wenn 6 von diesen, ich weiß gar nicht, 2 von 14 war, glaube ich, zwischenzeitlich. Wenn von den Würfen, die er da bekommt, 6 mehr reingehen, wäre es aufgrund der Wurfqualität auch nicht verwunderlich gewesen. Und dann reden wir über ein ganz anderes Spiel. Und am Ende ist er dann da und in Form, wenn man ihn braucht. Ich glaube, um Dennis Schröder muss man sich gar keine Sorgen machen. Also,
das glaube ich auch.
Ja. Wirklich überhaupt keine.
Das glaube ich auch. Direkt zu Beginn, das habt ihr auch thematisiert, ne? Da defensiv den Ton gesetzt, dann hinten raus diese 8 Punkte am Stück für Deutschland, die das Spiel so ein bisschen umgekippt haben in diesem zweiten Slowenien-Spiel. Im ersten Spiel übrigens, dazu vielleicht zumindest mal noch ein kurzer Gedanke, oder haben wir wirklich jetzt Skinny Luka mal gesehen? Im zweiten Spiel hat er ja nicht gespielt. Da interessiert mich tatsächlich einfach mal der Take, weil ich das noch... Für mich ist das irgendwie so schwer zu greifen, Basti, wie du dazu stehst, dass er jetzt plötzlich so in Shape ist. Finden wir das gut, weil er jetzt endlich so in Shape ist? Finden wir das doof, weil er auch schon längst so hätte in Shape sein sollen? Was fangen wir damit an, Luka Doncic?
Ich würde sagen, die entscheidende Frage ist da noch gar nicht gestellt. Spielt es überhaupt eine Rolle, ob er jetzt in Shape ist oder nicht? Weil ich meine, das ist ja einer der alten NBA-Klassiker seit 4 Jahren, dass wir Bilder im Sommer bekommen von Luka Doncic, der dünn ist, und dann, sobald die NBA-Saison losgeht, ist es wieder nicht.
Ja, ob er da war.
Wir haben ja an der Stelle schon sehr oft uns im Podcast unterhalten über den Luka Doncic in der Euroleague und den Luka Doncic, wie er dann in der NBA ankam, beziehungsweise wie er dann in der NBA wurde nach 2, 3 Jahren. Ich glaube, Luka Doncic mit 20 Kilo mehr oder weniger sind beides dominante Spieler, nur in anderen Formen. Diese 20 Kilo mehr im Vergleich zu seiner Realzeit, die er drauf hatte die letzten Jahre, eröffnen ihm natürlich andere Wege. Es fehlt ihm an der Athletik, in diesem letzten Speed, in diesem auch mal durch Kontakt finishen. Aber dafür hat er eben die Fähigkeit, Verteidiger wie kein anderer auf seinem Rücken zu binden und so kleine Vorteile, dieses kleine Schubsen mit der Hüfte und so. Ich glaube, es spielt gar keine große Rolle, um ehrlich zu sein. Und das Thema ist auch immer ein bisschen überkocht für mich. Weil wir haben Luka Doncic in dieser Form gesehen, in den NBA Finals, vor einem Jahr. Ziemlich genau einem Jahr. Ob er jetzt, ich glaube, 30 Pounds war die Ansage, also so 15 Kilo runter bei ihm. Ich muss ehrlich sagen, jetzt auf dem Screen, am Tablet von diesem ersten Vorbereitungsspiel gegen Slowenien, war für mich kein wahnsinnig großer Unterschied festzustellen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, oh, da ist jetzt auf einmal wieder Luka Doncic explosiv. Und es war einfach Luka Doncic, der in der Verfassung einer der 4 besten Spieler der Welt ist. Egal, ob er jetzt 10 Kilo mehr oder weniger wiegt, aus meiner Sicht.
Ja. Ich bin da ein bisschen, also ich glaube schon, ich glaube, das wird relevant sein, ob wir Luka Doncic mit 32, auf welchem Niveau wir noch oder wen wir in Spielen sehen, glaube ich, dass es schon einen Unterschied macht. Was jetzt so Wadenverletzungen und solche Sachen angeht, da würde ich mir sehr wünschen, dass er besser auf seinen Körper aufpasst. Aber nochmal, von der Bewegungsphysik bin ich absolut bei Basti. Da sah ich für mich keinen Unterschied spürbar. Er war über phasenweise besser, was so diese Attitüde mit den Refs anging. Das gab natürlich dann auch wieder ein bisschen Scharmützel, aber das fand ich, sah anders aus. Ich fand, er ist besser zurückgelaufen als in den Nazi-Sommern davor. Aber er war für mich nicht, hat sich nicht anders bewegt und er hat auch nicht wenig, war nicht weniger rot nach 4 Spielminuten. Und mit der, also es sieht für mich immer noch so aus, es ist sehr anstrengend für ihn, Basketball zu spielen. Anstrengender als für andere Menschen. Also wenn er dann mal hoch und runter läuft, ich meine, was müsste passieren, dass ein Franz Wagner mit einer richtigen roten Bombe da sitzt und du denkst, fuck, Franz ist jetzt für 2 Possessions richtig müde. Weiß nicht, ob es das gibt. Also da müsste so, und das ist halt bei Luka immer noch so. Kann er so auf 35 im Schnitt machen und natürlich, also ich weiß nicht, ich beobachte es schon sehr gerne, ich wünsche mir einen Wandel, einfach weil ich ihn so lange wie möglich sehen will und ich glaube schon auch, dass auch wenn er 35 vorne macht, dieses Stück weit bisschen weniger oder mal abgekocht werden in der Verteidigung gegen Boston in der Finalserie, dann auch eben vielleicht mal 2-3 Stops mehr holen, wenn er angegriffen wird und so. Es ist schon immer so ein bisschen was. Aber let's see. Da ist auf jeden Fall das finale Wort noch nicht gesprochen, ne? An der Front.
Ja, die anderen Nationen und dann natürlich auch den finalen DBB-Kader, die packen wir alle kommende Woche in die große Preview, die wir relativ nah an den Turnierstart packen. Da wissen wir dann, wie alle Kader wirklich aussehen. Wir haben jetzt schon einmal Serbien-Griechenland zum Beispiel Vorbereitungsspiel gehabt, da war aber Giannis Antetokounmpo zum Beispiel nicht dabei. Jokic packt schon wieder seine Fadeaway-Jumper aus. Was habe ich heute noch gelesen? Der bosnische Nationaltrainer hat Yusuf Nurkic aber richtig in den Senkel gestellt.
Thema Körpergewicht.
Er kann kaum rennen, ist das Zitat des bosnischen Trainers über seinen Topstar. Naja, hast du da noch
einen Tag? Zoran Dragic hat doch auch richtig mit seinem Trainer. Die Frau hat Partei ergriffen.
Ja, die Frau hat gesagt, das ist nicht, der Trainer hat ihn nicht rausgeworfen, sondern er hat keinen Bock mehr auf den Zirkus, das slowenische Nationalmannschaft. Also gibt es noch eine Menge, was wir jetzt so aufsammeln, noch so anderthalb Wochen, und das nehmen wir alles mit in die
Ich will nicht wieder anderthalb Wochen warten, Benny. Ich werde dich nach dem Supercup einfach anrufen oder dir auf deinen fucking Anrufbeantworter sprechen mit einfach 30 Minuten Supercup-Gedanken. So.
Ja, das können wir doch.
Kannst du mir nicht verbieten.
Na, mach das einfach, gerne. Und dann ziehe ich mir die besten Takes und verkaufe sie als meine. Freitag, Samstag, Supercup in München, liebe Freunde. Freitag ab 17.30 Uhr gegen die Türkei. Dann gibt's abends Jokic Serbien gegen Tschechien. Oder waren viele S und Tsch, aber irgendwie bin ich durchgekommen. Und Finaltag ist dann am Samstag. Dann 21.08. Testspiel in Spanien. 23.08. Rückspiel in der nach oben nicht enden wollenden Lanxess Arena in Köln gegen Spanien. Beides ebenfalls live zu sehen. Und dann ab 27.08. mit den Gruppenspielen Montenegro, Schweden, Litauen, Finnland und Großbritannien. Die EM live bei Magenta Sport. Parallel dann übrigens ab Anfang September auch noch 3x3 EM. Also das ist der Basketball-Sommer, wie wir ihn jetzt vor der Nase haben. Und schließen würde ich gerne mit einem Thema. Ich finde, es ist kein Downer-Thema, aber ich finde, es ist ein wichtiges Thema, was wir einfach noch nicht besprechen konnten, weil es jetzt dann auch schon ein bisschen her ist und wir da in der Sommerpause waren. Ich würde gerne mit euch zum Abschluss noch einmal kurz über das Karriereende von, ja, immerhin auch zwei Länderspiele gemacht, Jonas Richter sprechen, dem Chemnitzer Urgestein, der Chemnitzer Legende, ewig im Club. Von klein auf, ab 6 oder 7 im Verein gewesen, Kapitän gewesen, fast 400 Spiele gemacht, Europe Cup gewonnen und hat jetzt mit 28 Jahren vor ein paar Wochen eben bekannt gegeben, dass er seine Karriere beendet. Und bevor wir kurz darüber sprechen, können wir auch einfach mal hören, was er dazu zu sagen hatte. Denn die Chemnitzer haben das sehr gut, wie ich finde, begleitend auf ihren Kanälen einen langen Waldspaziergang mit ihm als Video veröffentlicht. Und da hören wir jetzt einfach nochmal rein. Das ist die Erklärung von Jonas, warum er dann jetzt erstmal mit dem Basketball aufhört.
Nun war es so, dass ich dann zwei Trainingseinheiten in der Halle war und einfach diese grauen Wolken, über die wir vorhin geredet haben, einfach wirklich nach zwei Tagen schon so groß waren, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich packe das einfach nicht. Ich will nicht in einem halben Jahr dastehen und sagen, ich habe Burnout oder wie man es auch immer nennt. Ne? Ja. Und ich glaube, ich muss jetzt hier die Reißleine ziehen und das mit dem Karriereende schon dieses Jahr machen.
Also in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Es kommt in einem Sommer, in dem Kevin Yebo auch seine mentalen Probleme, die er hatte, öffentlich gemacht hat. Ich habe gerade bei den Finals einen neuen 3x3 deutschen Meister aus Frankfurt kommentiert mit einem Leon Fertig, der seit Jahren damit auch offen umgeht, dass er auch schon mal mit diesem Thema zu tun hatte. Und weil wir tatsächlich auch privat einfach noch nicht darüber gesprochen haben, Per und Basti, Per, du vielleicht mal mit dem Start. Was waren so deine Gedanken, als du das gehört hast? Vielleicht auch aus der Perspektive eines Spielers, der eben vielleicht auch schon mal Spieler um sich rum hatte, wo man gemerkt hat, die haben auch gerade irgendwie ihr Päckchen zu tragen oder wie auch immer.
Ja, nicht nur als Spieler, der Leute um sich herum gespürt hat. Ich weiß, dass ich selber für mich, es gab zwei Phasen in meiner Karriere, wo ich sehr nah dran war, einfach, dass es zu ungesund wird für mich, zu spielen aus mentaler Sicht. Also gerade die Jahre nach meinen Verletzungen, wenn es so ein rasanter Abstieg war, also von gefühlt von Star in der Manege zu der letzte Reut oder im Training 12. Mann. Aber da hat es natürlich, also da war es erklärbarer, ne? Da war es dann einfach, wenn du mit den Leistungen, wenn du dich schämst dafür, wie du spielst, wie du dich bewegst, wenn du nachts schweißgebadet aufwächst oder nicht mehr schlafen kannst, weil du weißt, du musst spielen und du weißt, du bist nicht vorbereitet. Ich habe Angstzustände gehabt, ich habe, das hat sich manifestiert körperlich, ich hatte meine ganze rechte Körperhälfte war phasenweise, ich saß in der Kabine und habe meine rechte Hand hat gezittert und ich dachte, wie soll ich einen Ball fangen? Das soll ich mit der Hand machen. Ich weiß, was es heißt, das zu maskieren. Ich weiß, was es heißt dazu, wenn deine sozialen Beziehungen drumherum darunter leiden, wenn du kurz ab bist, wenn du nicht mehr mit Leuten sprechen willst, ich weiß, wie das alles läuft. Ich habe es dann einfach irgendwie geschafft, durch einen Werkzeugkasten irgendwie zumindest so das 2-3 Jahre auszuhalten. Wo ich nebenbei nicht glaube, ob das dann unbedingt ein Erfolg war. Ich habe das gelesen und ich habe mich so vielen gefreut, dass er das geschafft hat, dass er das schafft, dass wir das mittlerweile auch als Gesellschaft das schaffen und dass wir uns dafür freuen, wenn er das loslassen kann, weil du eben auch immer noch das Gefühl hast, glaube ich, oder oft aus Sportlersicht, dass es sowas Privilegiertes, sowas Besonderes. Sei es die Rolle, die du ausführst als Chemnitzer Legende, als du denkst das Gefühl, du lässt deine Kameraden im Stich, du lässt den Verein im Stich, du lässt was los, wo du sagst, ganz viele Leute, denen geht's so schlecht und die haben so schwierige Situationen und ich bin so privilegiert und ich verdiene so viel Geld und all diese ganze und ich höre jetzt damit auf und das ist so alles so kompliziert und wenn jemand in dem Alter sich selber so dem so klar ist, dass er sich selber schützen muss und selber, dass er weiß, was die richtige Entscheidung ist und wenn er die trifft, dann freue ich mich einfach für ihn, weil das ist genau der richtige Weg. Und in dem Alter weißt du nie. Wer weiß, ob er in 2-3 Jahren nochmal Bock hat, in der Regionalliga zu zocken, in der Pro B zu zocken, sonst wo zu zocken, ob nochmal Spaß ist, würde ich mir natürlich wünschen, einfach weil ich weiß, ich bin durch ein Tal und man weiß nie, wie tief Täler sind. Die können ganz, ganz verschieden sein. Ich weiß, dass ich durch mein Tal durchgegangen bin und ganz, ganz froh war irgendwann, dass ich irgendwie mit einem schönen Gefühl noch da rausgekommen bin oder dass ich auf Basketball zurückgucke. Und das ist irgendwie ein versöhnlicher Abschluss. Ich weiß, es gab dunkle Jahre, aber ich bin jetzt zurück, weiß ich, die haben dazugehört. Aber nochmal, ich finde es großartig, dass er das selber kann. Und ich finde es großartig, dass der Verein ihn da unterstützt hat, dass wir alle so weit sind. Wie viel da passiert ist, glaube ich, von Fans über, wir alle als Gemeinschaft, das ist ganz großartig. Und deswegen werden wir das häufiger sehen. Und das ist eine gute Nachricht, dass wir das häufiger sehen werden, dass sich Spieler darüber entweder einfach zu entscheiden, damit aufzuhören, wenn es ein ungesund ist für sie, oder dass wir eben die Infrastruktur immer besser wird, dass Gespräche darüber immer besser werden, dass es dann eben eher der Jebo-Weg sein wird, der darüber sprechen kann und hoffentlich daraus ganz viel aus diesem natürlichen Umgang damit da ganz viel rausziehen kann dass alle Sportler wissen, wenn ihr gehen wollt und wenn es für euch gesund ist, aufzuhören, dann hört ihr auf. Und ihr schuldet niemandem irgendwas und ihr lasst niemanden im Stich. Und das ist, ja, ich fand es einfach, als wirklich positive Nachricht wahrgenommen, dass es wie das von Schatten gelaufen ist.
Ja, so würde ich es auch tatsächlich abheften. So schade es ist, ihn nicht mehr auf dem Feld zu sehen, ist es doch, glaube ich, der viel größere Erfolg, dass er das wirklich für sich so erkennt und sich dann selber, wie du sagst, davor schützt und eben das nicht maskieren muss, um irgendwie noch zu funktionieren oder sonst was. Basti, ich weiß nicht, ob du noch was hinzuzufügen hast, da war schon sehr viel Gutes von Per dabei, ne?
Nee, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, Per hat da auch eine ganz andere Perspektive als jemand, der selber in einer, ich würde nicht sagen, ich weiß nicht, ob man eine ähnliche Situation sagen kann, aber selber in einer schweren Situation war und ich glaube da.
Ja. Aber ich würde mir zum Beispiel sicher sein, dass du Leute kennst in der Branche, in der Comedy-Szene, für die es fast vielleicht sogar ungesund ist, wieder mit diesem Ganzen auf die Bühne zu gehen, dieses Ganze so, was da dranhängt, dieses sich zu öffnen oder wie schlaflose Nächte und wirklich Stress pur, wenn das, wo du sagst, ey, von außen Leute denken, ey, geh doch auf die Bühne und erzähl ein paar Jokes, ist es für viele Leute ganz sicher was ganz anderes, als sich auf die Bühne zu gehen und dann ein paar Jokes zu erzählen. Und dann machst du das vielleicht ein paar Jahre, weil du denkst, du bist damit erfolgreich. Aber wenn es eben wirklich fast in körperliche Gebrechen oder in physische, in mentale Gebrechen ausartet, dann, also ich bin mir sicher, jeder kennt das. Genauso wie du das kennst, Benny, aus der Fernsehbranche und dann irgendwann sitzen wir halt endlich als Gesellschaft da und wissen, egal wie cool der Job von außen aussieht, sei es Witze erzählen oder Sport kommentieren oder Basketball spielen, das sieht von außen alles so aus, als wären das unsere Hobbys und es ist doch fantastisch und es macht doch Spaß. Sogar bei uns, bei diesen Jobs, es ist genauso alltäglich, dass wir Leute haben, für die es nicht gesund ist, das weiterzumachen, weil irgendwas sich im Kopf entwickelt hat, dass es denen nicht mehr möglich ist. Und dann müssen wir gar nicht erst anfangen mit Jobs, wo es halt vielleicht einfach viele Sachen noch intensiver sind und noch mehr auf dem Spiel steht und der Stresslevel noch größer ist. Aber am Ende des Tages ist es jobunabhängig, sondern es hat einfach mit dem Menschen zu tun und was der gerade braucht.
Yes. Ich glaube, es ist auch nochmal eine gute Erinnerung. Ich habe jetzt eh nicht das Gefühl, dass wir dessen uns häufig schuldig machen, aber es ist vielleicht eine ganz gute Erinnerung daran, dass man den Kontext der Leute, über die man regelmäßig berichtet, einfach oft nicht gut genug kennt. Und das ist auch gut so, dass man ihn nicht kennt und das geht auch niemandem was an. Aber man darf aus meiner Sicht nie vergessen, was da menschlich dahinter steckt. Und wir haben wirklich Glück, finde ich, dass wir, ne, Benny kennt die andere Seite auch. Ich glaube, im Fußball zum Beispiel geht es ja viel härter zu, nochmal, wie das Beurteilen von einzelnen Spielern und Menschen dort gehandhabt wird, bei denen man auch nie weiß, was da noch alles für Geschichten dahinter stecken. Und ich wäre einfach immer sehr vorsichtig darin, Leute abzuverurteilen, ohne den vollen Kontext von etwas zu haben.
Ja, oder halt einfach eine bestimmte Ebene nicht zu verlassen. Also das ist etwas, ja. Ne? Also ich kriege seit Jahren schönerweise Geld dafür, dass ich über Sport rede. Ich maß mir aber nicht an, irgendwie Menschen da verbal vor den Bus zu werfen, weil sie irgendwie einen Fehler auf dem Feld machen oder sonst was. So, das spricht man dann an und dann spricht man auch mit denen mal darüber und muss man auch im Fußballkosmos logischerweise dann auch mal vielleicht ein bisschen intensiver wird das dann, wenn man irgendwie nach einem Spiel in so einem Interview mal darüber redet, aber es gibt halt einen Unterschied, ob man so oder so über sowas redet und genau wie du sagst, und das ist vielleicht auch was, ich glaube, da sind wir im Basketball noch relativ, genau, im Fußball weht da ein anderer Wind, aber das ist auch was auch wichtig ist für Menschen, die auf der Tribüne sind oder am Fernseher und sich dann ärgern darüber, dass ihr Liebling oder wer auch immer es vielleicht heute mal nicht gebacken kriegt. Das kann 1000 Gründe haben, die wir alle nicht kennen, oder er hat einfach nur einen schlechten Tag, was auch immer, so, kann jedem passieren, ist auch, alle wollen gewinnen, alles halb so wild, alle einmal durchatmen, ist am Ende auch nur Sport. Und Hut ab Jonas Richter, dass er gesagt hat, ich kümmere mich jetzt um mich und das ist genau der richtige Weg. Und dann war's das, liebe Freunde. Wir sind zurück aus der Sommerpause, noch zweimal blinzeln, dann ist EM. Wir melden uns mit der großen Preview, wenn alle Kader stehen, wenn wir alle Testspiele gesehen haben, wenn wir wissen, was da wirklich auf uns zukommt, dann bei diesem Turnier, was ihr vor Ort begleiten werdet. Ich werde es dieses Jahr leider nicht schaffen, aus Gründen, aber werde immerhin regelmäßig hier in diesem Podcast, den wir dann sogar wieder in einen täglichen Rhythmus wechseln lassen, im Turnierverlauf, in das gute alte Tagebuch, was wir schon etabliert hatten, mit Basti und mir im Wechsel und Per dabei, werden wir euch alles um die Ohren hauen, was ansatzweise irgendwie mit dieser EM zu tun hat, und ich freue mich dann schon auf eure Berichte von vor Ort. Das soll es gewesen sein. Abteilung Basketball, die erste nach der Sommerpause. Göni, danke. Basti, danke. Leon, danke. Und euch danke fürs Zuhören. Tschüss.